lese den Predigtext für den heutigen Sonntag. Der steht im Matthäus-Evangelium im 3. Kapitel. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten und sagte: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes. Der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude.
Liebe Greifbar-Gemeinde, um die wichtigste Frage als erstes zu klären: Die Überschrift dieser Predigt heißt Jesus geht unter, also Jesus in der Überschrift. Und von daher ist die Statistik für das Jahr 2020 schon mal wenigstens nicht schlechter als 2019. Der Vater sagt: Das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. So reden stolze Eltern. Das möchten Eltern gerne über ihre Kinder sagen. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Guckt alle hin, mein Kind, auf das ich stolz bin und das ich mehr lieb habe als irgendetwas auf dieser Erde. Ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren beim Rügenbrücken-Marathon in Stralsund waren. Ich selbst konnte nicht mitlaufen, aber unser Zweitältester ging an den Start. 42,1 Kilometer über die Rügenbrücke und dann über windige Wege auf der Insel und zurück bis zum Ozeaneum. Am Ende wurde er Dritter und stand auf dem Treppchen. Und ich guckte zu und dachte: Das ist er, mein Sohn. So sind Eltern. Sie wollen stolz sein auf ihre Kinder. Und dazu müssen die Kinder gar nichts Besonderes leisten. Man muss nicht auf dem Treppchen stehen, sie müssen einfach nur sie selbst sein. So, wie wir sie kennenlernten, so, wie wir sie lieb haben, so, dass wir der ganzen Welt sagen möchten: Das ist er, guck hin, unser Sohn, das ist sie, guck hin, unsere Tochter. Ihn oder sie habe ich lieb, an ihr habe ich Freude. Und übrigens, nur ganz nebenbei, als ich bei der Vorbereitung an euch Eltern hier dachte, die von den vielen kleinen Kindern in unserer Gemeinde, sagt es, ihr Eltern. Und sagt es nicht nur über eure Kinder, sondern sagt es zu euren Kindern. Sagt es: Ich freue mich über dich. Ich habe dich lieb. Und das nicht nur, wenn euer Kind den Steinbecker Brücken Mini-Marathon über 200 Meter gewonnen hat, sondern auch, wenn es nur so einfach dasteht, ins Bild lacht, frech, selbstbewusst und noch so ganz ohne Zweifel. Sagt es einfach: Du bist mein liebes Kind, ich hab dich lieb und habe meine Freude an dir. Denn irgendwann wird es sich auch ändern. Vor ein paar Tagen las ich folgenden Satz: Seit unsere Kinder in der Pubertät sind, weiß ich, warum manche Spezies ihren Nachwuchs auffressen. Okay, vielleicht ist es dann umso wichtiger zu sagen: Ich mag dich, ich habe dich lieb, ich vertraue dir. Vielleicht nicht ganz so drastisch geht es, und dann bin ich auch mit meinen einleitenden Bemerkungen durch, gerade in Englands berühmtester Familie zu. Wollen doch Harry und Meghan den ehrenvollen Dienst am Palast quittieren und einfach so ihr eigenes Leben führen? Die Queen is not amused. Ist das noch unser Junge? Werden sich Ellie und Philipp abends beim Teetrinken fragen. Ist das noch unser Junge, dem wir gerade für 2,5 Millionen Pfund das Häuschen im Windsor Park renoviert haben und der uns alleine für Flüge und Security 6,5 Millionen Pfund im Jahr kostet? Ist das noch unser Junge, dieser undankbare Bengel? In den Medien heißt es, man sollte die beiden verwöhntesten Belger der Geschichte einfach feuern. Also, es sieht so aus. Man muss noch nicht viel tun, damit Mami und Papi sehr stolz auf ihre Kleinen sind. Man kann aber später einiges tun, was Mami und Papi sehr enttäuscht. Das soll unser Kind sein. In unserer Geschichte heute ist die Sachlage gar nicht so einfach. Kommen wir also zu Jesus. Es ist die erste Geschichte, die Matthäus erzählt, in der Jesus kein süßes kleines Kind in der Krippe mehr ist, sondern ein erwachsener Mann. Es ist sozusagen die Bewährungsprobe für den Sohn des Vaters. Und es ist in dieser Geschichte noch überhaupt nicht klar, ob Jesus diese Bewährungsprobe besteht. Ob also am Ende des Tages Anlass besteht, voller Freude und Stolz aus dem Himmel zu rufen: So ist er, das ist er, mein Sohn. Also bei uns zu Hause stehen noch die Weihnachtsbäume, aber der Matthäus hat überhaupt keine Zeit für irgendwelche Kindheitserinnerungen, also was Jesus so zum 5. Geburtstag bekommen hat, was die Zahnfee für den ersten verlorenen Milchzahn brachte und ob er immer sein Zimmer aufgeräumt hat. Das erfahren wir alles nicht. Es geht sofort von der Krippe im Stall über einen ganz kurzen Umweg zur ersten Bewährungsprobe. Wie macht sich denn nun der erwachsene Jesus? Hat Vater im Himmel Grund, stolz zu sein und zu sagen: Das ist mein Sohn? Die Geschichte, die Matthäus hier erzählt, spielt in der jüdischen Wüste am Jordan. Johannes, der strenge Kritiker seiner Zeit, der unerbittliche Bußprediger, zieht Menschen aus dem ganzen Land an. Und sie kommen alle in hellen Scharen. Sie sind tief betroffen. Ich bin durchschaut, denken sie. Ich habe es voll verbockt, gestehen sie. Ich habe schwere Fehler begangen. Ich habe viel zu wenig geliebt. Ich kann vor dem Richterstuhl Gottes nie und nimmer bestehen. Die das denken, die kommen, die anderen nicht. Es ist eine geknickte und eine besorgte Menge, die da am Jordan steht. Menschen, die tief in den Abgrund ihrer eigenen Seele geschaut haben. Wer hier steht, in dieser langen Schlange, wer hier wartet, bis Johannes ihn im kalten Wasser untertaucht, wer hier hört, wie ihn Johannes dann streng ermahnt, dass er jetzt bitte wirklich sein Leben ändern soll, wer hier mit großem Ernst sein Leben tatsächlich auch ändern will, der weiß: Ich habe keinen Grund, stolz auf mein Leben zu sein. Ich darf nicht hoffen, dass der Vater im Himmel zu mir sagt: Mein Kind, über das ich mich freue, mein Kind, das ich so lieb habe. Wer hier steht, will sein Leben ändern, noch einmal neu anfangen, alles anders machen, endlich ehrlich werden und liebevoll und selbstlos und rechtschaffen und was noch alles. Und genau in der Stunde kommt auch Jesus hier an, am Jordan. Er kommt an und er stellt sich ganz still einfach mit in die Schlange, wie die anderen. Und stellt euch das mal vor. Vor Jesus steht vielleicht einer, der die Ehe gebrochen hat. Hinter ihm steht einer, der immer nur an sich dachte. Und so ein bisschen weiter vorne, man kann es gerade noch sehen, zwei Brüder hoffnungslos zerstritten. Und daneben eine, die schon lange das Beten aufgegeben hat. Mittendrin steht Jesus unter den Sündern. Jesus geht unter die Sünder, heißt das dann wohl in religiöser Sprache. Als wäre er einer von ihnen. Einer, der Buße tut. Einer, der umkehrt. Einer, der das alte Leben im Wasser ertränken lässt. Einer, der sich viel vornimmt für ein besseres Dasein. Jesus geht unter die Sünder. Unter die Eitlen und unter die Sturen, die Selbstdarsteller und die gedankenlosen Verschwender, die Gottesvergessenen und die menschlich Gleichgültigen. Als wäre er einer von ihnen? Nein, in dieser Stunde wird er einer von ihnen. Und wir, die religiös Geübten, die fromm Verwöhnten, die manchmal biblisch Überfressenen, ja, biblisch Überfressenen, die so viel christlichen Weihnachtsbraten gegessen haben, dass uns kaum noch etwas berührt, verwundert, erschrickt, verstört oder erstaunt sein lässt. Wir denken uns nicht allzu viel dabei. Klar, Jesus geht unter die Sünder. Ist sein Job, macht er ja immer so. Kennen wir. Langweilig. Das ändert sich in einem Moment, nämlich da, wo Johannes begreift, was hier passiert. Er spielt nicht mit. Und das ist die erste Möglichkeit, wie man diese Geschichte von der Taufe von Jesus erzählen und deuten kann. Und keine Angst, es sind nur zwei. Und die zweite ist ganz kurz. Johannes ist mit dem Wunsch, den Jesus hier äußert, überhaupt nicht einverstanden. Und er grummelt nicht nur, er widerspricht nicht nur, er wehrt Jesus. Das steht nur noch an einer anderen Stelle im Evangelium, nämlich da, wo ein paar Mütter ihre Kinder zu Jesus bringen wollen und die Jünger der festen Überzeugung sind, dass diese Zwerge bitte den Meister nicht stören sollen. Da heißt es auch, sie wehrten ihnen. Ungefähr so benimmt sich Johannes hier. Jesus, könnte er etwa sagen, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Jesus, was wird denn wohl der Vater im Himmel dazu sagen? Er wird not amused sein. Der wilde Mann aus der Wüste stellt sich Jesus in den Weg. Er redet eindringlich. Jesus, du bist doch der Einzige, der das hier nicht nötig hat. Jesus, und eins noch, wenn hier einer getauft werden müsste, dann bin ich es von dir und nicht du von mir. Ich brauche deine Taufe, aber du brauchst doch nicht meine Taufe. Also Jesus, ganz kurz, vergiss es. Mir ist das, weil ich eben gerade als Theologe mit all den biblischen Wahrheiten sowas von überfressen und vollgedröhnt bin, ziemlich nachgegangen. Denn der Johannes, der erinnert mich daran, wie krass das hier ist, was hier passiert und was in der Folge noch alles passieren wird und wie es alles andere als erwartbar, alles andere als normal und alles andere als zumutbar ist. Nein, Jesus, sagt Johannes, lass die Finger davon, du nicht. Nein, wird später Simon, den wir Petrus nennen, sagen, wenn du so einen komischen Weg gehen willst und von Leiden sprichst, nein, du nicht. Nein, wird Judas sagen, also wenn der Messias so aussehen soll, dann nicht mit mir, dann muss ich mir was anderes überlegen. Du nicht. Nein, sagen sie alle. Und dann könnte der Johannes gesagt haben, wird denn jetzt wohl mal endlich eine Stimme vom Himmel sagen, dass hier mal Ordnung einkehrt und dieser Jesus zur Ordnung gerufen wird und ihm irgendjemand vom Himmel sagt, Junge, mach uns keine Schande. Was hast du unter den Sündern verloren? Mach, dass du da wegkommst, Westfälisch. Wir könnten denken, es gehe darum, dass Leuten wie dem Johannes als Retter der Menschheit eher so ein Captain America einleuchten würde. Viel mehr als so ein unscheinbarer Mann aus Nazareth, der sich in die Schlange der Taufbewerber stellt. Der Johannes, der redet oft so, dass man gleich denkt, gleich kommt ein Avenger, ein Rächer mit der Axt in der Hand, der so richtig aufräumt und alles Böse mit Stumpf und Stiel aus dem Weg räumt. Mag sein. Mag sein, dass sie alle an diesem Tag ein bisschen enttäuscht sind, dass hier kein Captain America kommt. Aber wo der Johannes doch recht hat, das ist dieses. Jesus begibt sich hier wirklich unter die Sünder. Und zwar wie? Nein, als ein Sünder unter Sündern. Bitte taufe mich, Johannes. Ich schließe mich der Bewegung an, der Bewegung derer, die demütig zu Gott kommen und ihr Leben auf Gottes Willen ausrichten. Bitte taufe mich, Johannes. Bitte taufe mich, denn so ist es recht, so ist es Gottes Wille. Der Pastor Johannes will diese Amtshandlung verweigern. Und das kann doch nur das Einzige sein, was man hier machen kann, wenn man noch bei Verstand ist. O Johannes, könnte Jesus sagen. Ich verstehe dich so gut. Vielleicht verstehen dich wenigstens die, die gerade über Prinz Harry die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, Königssöhne, die es nach unten zieht, Prinzen, die ihr Erbe ausschlagen. Am Ende gibt Johannes nach. Und er tut, was er tun soll, aber ich glaube nicht, dass er sich sonderlich wohl dabei gefühlt hat. Aber Jesus geht ruhig und konsequent seinen Weg. Jesus geht unter die Sünder und Jesus geht unter der Sünde unter. Was hier zu sehen ist, ist ein drastisches Bild für den Weg, den wir von Weihnachten bis Ostern betrachten. Jesus gesellt sich zu uns Sündern, er sucht unsere Nähe und Gemeinschaft. Aber der Schrecken, den er Johannes versetzt, der zeigt, es geht um mehr. Denn Jesus geht unter im Wasser der Taufe. Er wird ganz untergetaucht. Er, der es nicht nötig hätte, hält es für nötig. Und noch ist das ein Vorspiel. Noch ist das ein starkes Bild. Ich gehe unter der Sünde unter. Und es ist nicht meine eigene Sünde. Nein, es ist deine und deine und deine Sünde. Noch ist es ein Bild. Aber am Ende, am Kreuz, ist es kein Bild. Da wird dem Unschuldigen ein Nagel nach dem anderen in den Leib gerammt. Und er, der Unschuldige, er trägt unsere Strafe, unser aller Strafe. Und Johannes versteht es und er wehrt sich mit Händen und Füßen, wie nachvollziehbar. Und dann gibt er nach. Und er tut, was Jesus will. Und Gottes Wille geschieht. Er gibt den Widerstand auf, den Widerstand gegen den einzigen Weg der Rettung, den es gibt. Den Widerstand aufgeben. Das ist alles, was Johannes tun muss. Das ist alles, was wir tun müssen. Den Stolz und das korrekte theologische Urteil, den Willen, es doch bitte irgendwie selbst zu packen, den Rest an eigener Leistung, auch an eigener Bußleistung, den Rest an Hoffnung auf ein heiliges Leben. Aufgeben. Einwilligen, dass Jesus sich taufen lässt. Einwilligen, dass der Unschuldige die Schuld trägt. Meine Schuld. Liebe Greifbar-Gemeinde, ich kann nicht mehr wegen meiner Schuld verurteilt und verdammt werden. Es sei denn, ich wehre Jesus. Nur das bleibt. Jesus wehren oder Jesus tun lassen, was nur er für mich tun kann. Und das ist die zweite Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen. Jetzt kommt tatsächlich, endlich eine Stimme aus dem Himmel. Vater im Himmel lässt sich hören. Jesus steht noch triefend nass am Ufer. Das Wasser läuft ihm aus den Haaren. Holder Knabe im lockigen Haar wird nasser Junge mit patschnasser Mähne. Da kommt diese Stimme. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude. Das ist mein Junge, ruft da ein äußerst zufriedener und stolzer Vater. Gut, dass der Johannes gerade noch mal die Kurve gekriegt hat. Das ist mein Junge. Der Himmel spendet Applaus, weil Jesus unter der Sünde untergeht. Der Himmel stimmt zu, Jesus bei den Sündern. Wahnsinn. Vater erklärt allen, die dabei waren, so ist es richtig, denn das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb und an ihm habe ich meine Freude. Jesus hat sich so tief erniedrigt, wie es nur ging, und jetzt wird er an höchster Stelle geehrt. Himmlischer Beifall für das dreckigste vorstellbare Taufwasser. Warum? Weil Johannes ja recht hat. Denn Jesus hatte diese Taufe nicht nötig. Er hätte sie nötig gehabt, aber wir alle hätten Jesu Taufe nötig. Und darum ist diese Stimme aus dem Himmel so wichtig. Die höchsten Stellen, Vater im Himmel, bestätigen und bekräftigen den Weg, den Jesus für uns geht. Wahr und gültig ist, was Jesus hier tat. Wahr und gültig für Johannes, für die Menschen damals am Jordan, für die Jünger und für uns. Wahr und gültig. Ich möchte euch drei Schlussfolgerungen in das neue Jahr mitgeben. Drei ganz knappe Schlussfolgerungen. Die erste. Herr Martin Luther, der hat es immer ein bisschen schwer gehabt mit dem Beten. Und er sagte, bevor ich beten kann, muss ich erst mein Herz erwärmen. Und das tat er, indem er sich zum Beispiel Jesus am Kreuz und seinen Weg und sein Leiden vor Augen stellte. So machte man das ganz gerne generell im Mittelalter. Vielleicht hilft es uns, euch auch so. Denkt an Jesus. Denkt an ihn, wie er in der Schlange steht, mitten unter den Versagern, in einer Reihe mit ihnen, in tiefster Demut, bereit, sich zurechnen zu lassen, was überhaupt nicht seine Schuld war, bereit, an uns auszuteilen, was niemals unser Verdienst gewesen wäre. Und dann hört, wie der Himmel ruft, das ist mein Junge. Tiefste Demut, höchste Anerkennung. So ist unser Herr. Ihm folgen wir, ihn lieben wir, ihn loben wir. Ihm gehören wir für immer und ewig. Und das ist auch schon das Zweite. Martin hat es schon gesagt, es geht auch um unsere Taufe. Denn unsere Taufe folgt der Taufe, die Jesus empfing. Unsere Taufe verknüpft uns mit Jesus. Und weil Jesus diesen Weg ging, hören auch wir, wenn wir getauft werden und wenn wir uns an unsere Taufe erinnern, das ist mein Junge. Und weil Jesus das hörte, hören wir, das ist meine Tochter. Du bist mein geliebtes Kind, über das ich mich freue und das ich von Herzen lieb habe. Weißt du das? Nein? Dann hör es nochmal. Wann bist du genug? Wann reicht es? Wann findest du ein unverbrüchliches Ja und eine unbedingte Treue? Wo gibt es kein Wenn und Aber? Wo wird es niemals heißen, meine Liebe zu dir ist leider erloschen? Hier, liebe Schwestern und Brüder, nur hier. Weil Jesus diesen Weg ging, heißt es nun vom Himmel herab, bezeugt in der Bibel, zugesagt in der Predigt und im heiligen Abendmahl, zugesagt, zu schmecken, zu greifen, zu fühlen. Für immer, für ewig bist du mein Kind. Über dich freue ich mich und dich habe ich lieb. Kannst du dir das vorstellen? Ist aber so, ist aber so. Gott sagt tatsächlich, an dir habe ich Freude. Mein Junge, mein Mädchen. Und das Letzte, Jesus sagt, dass seine Taufe Gottes Willen erfüllt. Wenn wir als Gemeinde uns nun nach Greifswald gesandt sehen, dann folgen wir Jesus, wie er sich unter die Sünder mischte. Wir folgen ihm, wenn wir nicht die Nase rümpfen. Wir folgen ihm, wenn wir uns einreihen in die langen Schlangen derer, die nach wissenschaftlicher Erkenntnis suchen oder die um Hartz IV anstehen. Wir reihen uns ein in die langen Reihen derer, die auf Gesundung hoffen, die ihre Schuld nicht loswerden, die nie die große Liebe fanden und die es nicht perfekt auf die Reihe bringen und die es perfekt auf die Reihe bringen und trotzdem keinen Frieden finden. Wir folgen Jesus, wenn wir uns unter die Suchenden mischen. Wir folgen Jesus, wenn wir demütig sind, nicht selbstgewiss, nicht besser als die anderen. Wir folgen Jesus, wenn wir von ihm erzählen. Und wenn wir uns ein Herz fassen und Menschen die offene Türe zeigen, die es zu Gottes Herzen gibt. Da ist er. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann gucken sich Vater, Sohn und Heiliger Geist im Himmel an, schmunzeln, erinnern sich und sagen, das sind unsere Jungs und unsere Mädels. Und wenn Gottes Volk sich auch darüber freut, dann ruft es. Amen.